先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Wir begrüßen Sie zum Tomasius Club eine Woche nach der Buchmesse. Hier mit einem literarischen und einem literaturwissenschaftlichen Thema. Wir begrüßen René Tomek.
Lenz, Goethes glückloser Jugendfreund. Und das ist so ein Klischee, was eigentlich immer mit Lenz mitläuft. Also der, der es nicht geschafft hat und der immer hinter Goethe herrannte und leider keinen Erfolg hatte und wie dann auch behauptet wird, in Moskau irgendwie versoffen auf der Straße herumlief. Also ein Dichter, mit dem man sich doch sehr identifiziert. Und um das ein bisschen auch noch zu kontextualisieren, zitiere ich aus einem Briefwechsel zwischen Anna Segers und dem marxistischen Literaturkritiker Georg Lukács aus dem Jahr 1938. Da unterhalten sie sich, Segers in Paris und Lukács in Moskau, man bemerke, halt über die Frage, was Literatur leisten kann. Und Anna Segers hat nun Folgendes Bemerkenswerte zu sagen. Sie spricht nämlich von einer Generation, der eigentlich alle gestorben sind. Es starb Kleist 1811 durch Selbstmord, es starb Lenz 1792 im Wahnsinn, Hölderlin starb 1843, seit 1804 auch im Wahnsinn, es starb Bürger 1794 geisteskrank, es starb die Günderode durch Selbstmord und so weiter. Auf der anderen Seite, Goethe wurde alt, uralt. So, also das die Konfliktlage und daher jetzt die Frage, was hat Sie daran gereizt, gegen diese ja doch sehr dauerhafte Klischee anzugehen?
Ja. Tja. Im Grunde war das jetzt nicht die erste Motivation, gegen dieses Klischee anzugehen. Das war erstmal ein Zufallsfund, dass da noch sehr viel unbekannt ist. Und ja, auch eine große Chance für einen jungen Wissenschaftler, diese Sachen sich näher anzusehen. Und es ist sehr viel bei rausgekommen.
Also wir haben ja schon sehr dicke Bücher hier gehabt, auch sehr dünne. Also wir reden insgesamt jetzt über diese zwei blauen Bände, die die Edition sind. Und nebenbei dann auch noch über einen gelben Band, der die Dissertation ist, sozusagen die Vorarbeit.
Ja, bleiben wir doch nochmal bei der Motivation, weil das ist jetzt hier schon ein sehr literaturwissenschaftlicher Ballast. Ich fange schon an, Fußnoten zu machen, bin schon auf der dritten Seite mit den Literaturangaben. Wir hatten jetzt schon 3 Jahrhunderte, mindestens 10 verschiedene Namen. Also einfach die Motivation, das war sozusagen ein interessanter Fall, über den noch nicht viele gearbeitet haben. Was war so interessant daran?
Also mein Zugang zu Lenz war auch erstmal über Büchner kennengelernt, wie die meisten eigentlich, über die Lenz-Novelle. Und ganz konkret zu den Handschriften war es eigentlich so, dass ich irgendwo gelesen hatte, dass die Handschriften in Krakau lägen. Und ich dachte mir, Krakau kenne ich noch nicht, interessiert mich auch. Bin dorthin gefahren, konnte überhaupt nicht die Handschriften entziffern, musste eine Dame neben mir bitten, dass erstmal, was steht da eigentlich? Und so fing das eigentlich an, ne? mit so einer ersten Entzifferungsarbeit.
Okay, das ist jetzt sozusagen sehr nüchtern, sehr ehrlich, vielen Dank, aber das ist nicht das, was wir als Motivation jetzt brauchen, um Ihnen noch länger zuzuhören. Also wir wollen wissen, sozusagen, was hat Sie motiviert, dann dieses Buch zu schreiben?
Also einfach dieses Bild von Lenz weiterzuführen, beziehungsweise auch zu korrigieren. Eine große Motivation in auch dieses dicken Kommentarbandes ist es eigentlich, Lenz in seiner Situation in Moskau zu verstehen und einen Zugang zu bekommen. Was hat er da eigentlich gemacht? Was hat ihn angetrieben? Und eben dieses Klischee des früh verstorben, das ist natürlich kein Klischee, das ist Tatsache, aber des wahnsinnigen, durch die Straße irrenden Dichters, dem auf den Grund zu gehen das auch zu ändern, dieses Bild, das ist ein liebgewonnenes Bild.
Wollten Sie ihn retten vor einer bestimmten Legende, die sozusagen jetzt auch schon angesprochen wurde?
Ja, retten hört sich so pathetisch an.
Das ist ein Ausdruck von Lessing.
Ja. Also ja, wenn Sie so wollen, retten, ja. Aber diese Position von Anna Segers ist auch nicht mehr so aktuell seit den 70er Jahren. Also gibt es ja auch die Begeisterung für Lenz. Es ist ja nicht nur der je im Schatten von Goethe. Also es gibt auch eine harte Lenz-Fraktion und das sind dann auch erklärte Goethe Feinde sozusagen und demnach, also muss ich jetzt nicht den ersten Kampf hier noch führen, das ist jetzt nicht diese Motivation.
Führen Sie denn einen Kampf mit dem Buch?
Ja, im Hinsicht auf Aufmerksamkeit und Veröffentlichung, also war das schon erstmal alles stark auf Eigeninitiative davon abhängig, also das war schon ein Kampf im Grunde, das alles ans Tageslicht zu bringen. Ich habe auch erstmal keinen Verlag gefunden, das kommt erst nach und nach. Und ja, ich denke auch jetzt noch dieses Buch, ich meine, es muss jetzt erstmal gelesen werden. Mhm. Allerdings sind jetzt schon doch die Reaktionen so, Mensch, das ist ja wirklich interessant, dass da noch eine ganze Moskauer Phase zu entdecken ist.
Wir sollten vielleicht tatsächlich noch mal sagen, worum es sich handelt. Das ging am Anfang ein bisschen schnell. Mhm. Es gibt also eine Dissertation, das ist eine theoretisch-wissenschaftliche Arbeit, eine Sozioanalyse, da kommen wir noch drauf. Das Werk hat selber einigen Umfang und einigen Anhang und hat irgendwie drei Teile, ja, die ungefähr den Lebensstationen von Lenz entsprechen. Geht also an der Lenzschen Biografie entlang, ohne jetzt allzu viel da ins Erzählen zu kommen, sondern bleibt sehr, sehr analytisch die ganze Zeit, ne? Und nimmt auch das Werk in den Griff, ja? Ohne es wiederum zu exponieren, zu erzählen oder so etwas, sondern auch da bleibt der Zugriff analytisch. Also da kommen wir noch gleich dazu. Und dann gibt es noch diese Edition. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Edition ist eben aus dieser Doktorarbeit, aus dieser ersten Arbeit entstanden, in der ich auch schon einige Texte veröffentlicht hatte und habe dann eben gemerkt, diese Texte sind erst richtig zu verstehen, wenn man alles aus Moskau veröffentlicht. Und da, das war eben dann die große, umfangreiche Editionsarbeit dann noch. Ne?
Ist das jetzt ein Teil des Oeuvres von Lenz oder was ist da veröffentlicht worden?
Da veröffentliche ich sämtliche Schriften aus Moskau und Briefe. Und da von diesem Moskauer Nachlass waren bislang nur einige Teile bekannt und völlig auch aus dem Zusammenhang gerissen, sodass nur das nur als kuriose Dokumente galten. Ne?
Ja, vielleicht sollte man noch mal betonen, dass so eine Arbeit, das schreibt auch ein Rezensent, seltenst von einer einzelnen Person, die auch noch am Anfang ihrer wissenschaftlichen Biografie steht, gemacht wird. Und Sie haben jetzt immer so locker gesagt, ja, in Moskau und Krakau, dann waren Sie noch in Riga und an wie vielen anderen Orten.
In Tartu auch
noch. Tartu auch noch. Also das ist ja schon ein ganz bemerkenswertes Engagement. Das muss man ja mal hervorheben. Sie sind so bescheiden. Als Sie damit anfingen, ahnten Sie, dass das zu so einem Opus werden könnte?
Nee, also hätte ich das gewusst, ich glaube nicht, dass ich das hätte durchziehen können. Ja. Und auch so in der Schlussphase wurde mir langsam klar, sowas macht man auch nur einmal im Leben. Also,
Sie werden kein Editor mehr.
Na, das kann sein, aber nicht mehr in diesem Umfang. Und ja. Auch dazu muss man auch sagen, das Material ist auch sehr speziell. Also das sind jetzt nicht leichte Gedichte und kurze, schnell überschaubare Sachen. Es ist sehr viel gesellschaftspolitische Schriften, die man sich erarbeiten muss. Und ich habe jetzt auf der Zugfahrt hierhin nochmal durchgeschaut, was ich da eigentlich gemacht habe. Also die Edition ist vor einem Jahr jetzt so erschienen. Und ja, also zum Teil ist mir jetzt auch unverständlich, ja, woher die Kraft da kam. Also ich habe 6 bis 8 Jahre an der Edition allein gearbeitet und noch mit der Doktorarbeit zusammen, also so 10 Jahre Lenz. Ne, so.
Jetzt reicht's, ja. Also wir hatten jetzt schon gehört, die Handschriften sind schwer zu entziffern, zum Teil ja auch auf Russisch. Wie arbeitet sich's denn in den Archiven in diesen Ländern? Wie sind Sie überhaupt da reingekommen?
Ja, mittlerweile arbeitet sich's dort recht gut. Ich war vor ein paar Tagen bei Frau Sigrid Damm auf einen Tee eingeladen und wir haben uns, Frau Sigrid Damm ist im Grunde die, ja, die wichtigste Herausgeberin, mit der man, also mit ihrer Ausgabe arbeitet man heute normalerweise mit den Werken und Briefen in 3 Bänden. Und Frau Damm ist es auch zu verdanken, dass man eigentlich dann auch wusste, wo die Handschriften sind. Nach dem Krieg und zur Zeit des Kalten Krieges wusste man das gar nicht so richtig. Und Frau Damm hat die dann wieder entdeckt, dinghaft gemacht in Krakau. Und wir haben uns eben gegenseitig unsere Archivgeschichten erzählt. Und sie erzählte eben noch, zu Sowjetzeiten musste sie in Riga eben den Archivar mit einer Flasche Wodka bestechen, um da überhaupt ranzukommen. Bei mir war das einfacher, wesentlich einfacher. Zum Teil, also ganz am Anfang war es mir fast schon zu einfach. So von wegen, können Sie mir das kopieren? Ja, und mit der Handschrift durch den Gang gelaufen und zum nächsten Kopierer. Also das war mir dann auch schon ein bisschen unheimlich. Aber mittlerweile sind die sehr modern dort, scannen die Handschriften auch ein, sind auch gut repariert, also restauriert und auch ganz professionell alles und sehr hilfsbereit in allen, also sowohl in Riga als auch in Krakau.
Und dann haben Sie en passant auch noch Russisch gelernt oder wie haben Sie sich da verständigt? Ja,
nein, das auf Deutsch. Deutsch, also in den Archiven sprechen die Archivare sehr viel Deutsch noch dort. Und ja, Russisch habe ich versucht zu lernen, aber bescheidene Erfolge.
Ja. Ja, jetzt können Sie uns doch mal vielleicht etwas genauer sagen, was dieser Lenz alles schreibt. Sie haben das schon kurz angedeutet und vielleicht, weil Sie schon sagten, das sind keine einfachen Texte, ein Anhang dieses Bandes ist das hier. Das erläutern Sie uns das doch mal, was das ist.
Ja,
Klaviertasten sieht man ja. Soll ich es nochmal hoch?
Ja, das ist ein Faksimile. 1:1, so im Original auch, Mikroschrift. Und ja, Sie sagen, also Klaviertasten, eine Klaviatur von eingetragen sind dort Wortfelder im Grunde. Und das ist das Einzige, was ich nicht transkribiert habe aus dem ganzen Nachlass, weil es einfach Mikroarbeit ist. Also die Slawisten, die mir geholfen hatten, die haben sich geweigert, das zu machen, was ich auch gut verstehen kann. Und zwar, das ist der Versuch einer Polyglotte sozusagen in Worten von Lenz, vergleichende Sprachstudien. Der Gedanke ist, dass man die Sprachen in diesem riesigen russischen Reich, das ist ja ganz viele Sprachen auch vereint und Völker, auf eine Art Ursprache zurückführen könnte. Und diese Klaviatur, die Anordnung in Ganztonschritten und Halbtonschritten soll laut Lenz nach Vokalen und Konsonanten aufgeführt sein. Und es soll so eine Art spielerisches Erlernen dieser Sprache. Also es sollen geheime Verbindungen im Grunde aufgezeigt werden. Und daraus soll so eine Art Ursprache oder Urverbindungen zwischen diesen ganzen Sprachen hergestellt werden. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen. Allerdings kann ich das nicht ganz verstehen, weil ich nicht dieses Anordnungsprinzip, was er selbst behauptet, wiedererkenne. Also es ist nicht nach Konsonanten oder Vokalen geordnet, sondern nach thematischen Feldern.
Gut. Wie ist denn dieser Lenz überhaupt nach Russland gekommen? Es gab ja doch eine ganze Reihe von Deutschen, die in Russland gewirkt haben. Die wissenschaftlichen Gesellschaften waren ganz stark von Deutschen besetzt. Sie wurden ja systematisch von den verschiedenen Herrschern auch dorthin gelockt, sozusagen bezahlt, um irgendwie die Aufklärung in Russland voranzubringen. Das hat sich im Grunde seit Peter dem Großen irgendwie entwickelt, Katharina die Zweite dann und so weiter. Und ist er auch in diesem Gefolge, ist er dahin gelockt worden oder ist er dahin gerannt, ist er dahin geflüchtet oder was?
Ja, eher das Letztere. Also Lenz hat keiner Geld geboten und gelockt und geworben. Er war im Grunde in einer Krise, auch an einer Endstation im Grunde.
Dann geht man aber nicht automatisch nach Moskau, oder?
Nein, aber irgendwann landet man vielleicht dort. Er ist ja dann mit seinem Bruder zurück aus Deutschland, zurück in seine Heimat nach Livland, nachdem im Grunde er gescheitert war in Deutschland. Das kennt man ja so aus der Büchner-Novelle auch.
Das Scheitern in Deutschland jetzt? Oder als Dichter?
Ja, das Scheitern meine ich jetzt gar nicht so wertend, sondern es gab keine Anlaufstellen mehr für ihn. Ne?
Also er hatte sich's mit allen verdorben.
Oder er war einfach falsch in den mit seinen Anliegen in den Kreisen. Also nach der die Ausweisung aus Weimar ist ja der Initialakt gewesen. Im Grunde dann folgte ja so mehrere Stationen, ein Hin und Her in der Schweiz. Und irgendwann hat eben, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher Bruder, ein Bruder, der in Jena studierte, ihn abgeholt. Und die sind durch Deutschland gewandert bis oben.
Aber ich muss noch mal fragen. Also irgendwie haben wir jetzt das Datum, er wird in Weimar zurückgewiesen und irgendwann später endet er in Moskau. Warum ist er nicht einfach, was weiß ich, nach Gotha gegangen? Und dort geblieben? Warum ist er dann herumgereist? Was ist der Sinn dieser Aktion? Hat er da Leute gesucht? Hat er Kontakte versucht zu mobilisieren, um ihm zu helfen, bei was auch immer?
In Moskau meinst
du jetzt? Ich meine jetzt, wenn das Scheitern in Weimar, die Abweisung in Weimar der Grund war, nach Moskau zu gehen, wie muss man sich so eine Biografie vorstellen? Ich meine, man kann doch auch einfach zu Hause bleiben und sozusagen gescheitert dort weiterleben.
Ja, irgendwoher muss ja das Geld kommen und er war dann auch erstmal nicht fähig, für ein Einkommen zu sorgen, ein Amt zu übernehmen oder auch zu halten. Und er war in dieser Zeit, also das war 1779, im Grunde hilflos. Auch er wird auch dann im Grunde hilflos wie ein Kind beschrieben und wird eben vom Bruder mit zurückgenommen. Sie kommen nach Riga, wo der Vater Superintendent ist, also erfolgreicher Pastor. Und er versucht dort auch eine Anstellung zu finden, aber all diese Versuche scheitern. Können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, warum? Aber letztendlich die Stationen sind Deutschland, Riga, dann Dorpat, der Ort, also das heutige Tartu in Estland, wo er aufgewachsen ist. Und dann St. Petersburg. In St. Petersburg kommt er überhaupt nicht klar mit diesem Treiben am Hof und in dieser Stadt. Und von St. Petersburg dann nach Moskau. Und in Moskau bleibt er dann nochmal 10 Jahre im Grunde, bis er stirbt.
Ja, vielleicht sollte man ergänzen, das ist ja keine ganz untypische Biografie. Also die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts besteht aus entlaufenen Pfarrerssöhnen. Ohne das hätten wir fast keine Literatur. Und ich glaube, dass ja auch dieses Problem mit dem Vater immer noch im Hintergrund steht.
Ja, also der Vater im wörtlichen Sinne, der nicht, zum Teil hat er versucht, seinen Sohn unterzubringen, aber nicht wirklich nachhaltig. Aber auch im übertragenen Sinne, dieser Vorwurf im Grunde, du bist ein Nichtsnutz. Das, was du da machst, dichten, schwärmen, das führt zu nichts. Also für den Vater, das kann man auch anhand der Brüder so sehen, die dann im Sinne des Vaters erfolgreich waren. Für den Vater zählt eigentlich nur zwei Sachen, also entweder ein Staatsamt, also ein Rat oder eben ein Theologe. Ne? Also dienlich sein für den Staat oder für die Kirche. Ja. Und das damit hat Lenz immer kämpfen müssen. Und meine These ist ja, dass der ganze Moskauer Nachlass, die Moskauer Sachen, eigentlich auch aus diesem ewigen Vorwurf entstanden sind, du bist ein Nichtsnutz. Und das war verinnerlicht und auch dieser Versuch, wegzukommen von nutzlosen Schwärmereien und deswegen diese vielen Reformprojekte, deswegen dieser Antrieb, etwas für die Gesellschaft zu machen, die Gesellschaft zu verbessern.
Gut, wir müssen jetzt, glaube ich, aber wirklich mal nachschieben, sozusagen, um die Diskussion verständlich zu machen, was denn so interessant an dem Lenz ist und an was auch immer er in Reaktion, worauf auch immer, formuliert hat. Denn also alleine jetzt als sozusagen gescheiterter Pfarrerssohn interessiert er mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Es muss ja doch irgendwie ein besonderes Scheitern sein oder ein besonders interessanter Kampf, der da stattgefunden hat. Kann man das, ich meine, ich weiß, dass Sie ungern psychologisieren und ungern sozusagen in diese literaturwissenschaftliche Erzählung hineinrutschen wollen, die Sie ja versuchen zu unterlaufen. Einmal mit der Edition, indem Sie da einfach ein Bild sozusagen geben, das man nicht hatte, ja, aus der eine Stimme selbst, aus der Vergessenheit herausholen. Und dann auch mit der Dissertation, wo Sie in, sozusagen den Leser mit dieser Sozioanalyse da beschäftigen und wo man irgendwie ganz viel Bourdieu lesen und lernen muss und ganz wenig über diesen Lenz erfährt, außer hier und da mal ein Zitat, sodass ich wirklich den Eindruck gewonnen habe, Sie müssen da auch irgendwas in sich selber niederkämpfen, also irgendwie auch irgendwie abwehren an Lenzschen Genies, das wollen sie gar nicht hochkommen lassen. Aber ich glaube, wir brauchen das, sonst müssen wir hier aufhören.
Also ich war mal ein halbes Jahr in Tartu, also Dorpat, und da habe ich auch ein Seminar über Lenz gegeben als zum ersten Mal. Und da wurde ich auch von dem Professor dort gefragt, warum ich denn Lenz mache, ob ich denn ein psychisches Problem hätte, ob ich mich identifizieren würde, ne, mit diesen Außenseiter-Typen. Ne. Also ich will das jetzt gar nicht so vertiefen, aber ich denke mal, eine Hauptmotivation war doch dieses Geniebild und das unwahrscheinlich beliebt ist, auch des scheiternden Genies, zu verstehen auf der Grundlage, wie die Gesellschaft damals war. Ne?
Also, okay, aber dann verstehen Sie, wie jemand in der Gesellschaft scheitern kann. Und dann ist aber der Lenz jetzt nicht mehr ein scheiterndes Genie, sondern er wird einfach einer, der scheitert. Und da ist dann die Frage sozusagen, was nötigt uns sozusagen noch Respekt für diese Figur ab? Was motiviert noch unser Interesse? Das war jetzt die Frage.
Ja. Also dieses Scheitern ist vielleicht so faszinierend, weil er nach, ganz allgemein gesprochen, nach einem Freiheitsdrang oder von einem Freiheitsdrang geprägt ist, der uns wahrscheinlich heutzutage auch immer noch so fasziniert. Also, dass er kein Amt fand, und in einem Brief sagte er auch mal, für Amt und Ehe bin ich nicht geschaffen. Das war ihm selbst auch bewusst, und diese Position oder diesen Lebensstil, der heutzutage gang und gäbe ist, war damals nicht möglich oder führte direkt ins Abseits der Gesellschaft. Also ich denke mal, da ist eine Faszination für den heutigen, modernen Leser, dieser Freiheitsdrang. Und vielleicht auch nochmal im Verhältnis zu Goethe, ist aus meiner Sicht faszinierend, dass er ja nicht strategisch arbeiten konnte, kein strategischer Mensch war. Und also ich habe mir das immer so erklärt, Goethe war eigentlich jemand, der schon sehr gut die Arbeitsteilung verstand, der genau wusste, wann er als Dichter zu sprechen hat und wann er als Minister zu sprechen hat und wann er als Verführer zu sprechen hat und wann als Politiker und so weiter. Also er wusste genau, in welchem Rahmen, gesellschaftlichen Rahmen er sich bewegt.
Man kann auch sagen, er hatte einfach mehrere Tonlagen drauf. Der arme Lenz hatte nur eine, nämlich sich selbst.
Ja, man kann es aber auch als Faszinosum verstehen. Diese Arbeitsteilung, dieses abgeschachtelte Denken kannte Lenz nicht. Und für ihn ging es immer ums Alles. Ne? Also und das ist faszinierend, das ist aber auch in gewisser Weise katastrophal, wenn es immer um alles geht und um die ganze Person. Letztendlich. Also ich überzeichne jetzt, weil Sie mich ein bisschen drängen, das Faszinierende herauszukehren. Aber ich denke mal, im Kern ist das so und noch heute so. Und meine Erfahrung ist, Lenz ist immer also sehr weiterhin sehr faszinierend auch für heute. Und ich glaube, das hat eben, ja, vielleicht auch mit so einer romantischen Sehnsucht oder eben diese Absolutheit, diese Unbedingtheit heutzutage, dass die so nicht mehr lebbar ist. Und solche Leute, die faszinieren.
Sie haben an einer Stelle, nehmen Sie die Unterscheidung auf zwischen dem Natürlichen und dem Unnatürlichen. Also verweisen darauf, dass Lenz diese Unterscheidung gemacht hat und dass sehr vieles bei ihm danach operiert. Seite 55 folgende. Und diese, das habe ich gelesen und dachte, sehr ironisch jetzt, wow, ja, das Natürliche und das Unnatürliche. Ich meine, das ist eine ganz geniale Unterscheidung. Da wird also das Unverbildete, Authentische dem sozusagen gesellschaftlich Verdorbenen entgegengesetzt. Wenn ich mit so einer Operation und arbeite, wie das Lenz offenbar getan hat, dann sehe ich das Scheitern aber schon sehr schnell voraus, ja, weil das ist ein Schema, da kommt man ja überhaupt nicht. Das ist ein Schema der automatischen Selbstvereinzelung, ja. Und da konnte ich mir nicht erklären, warum Sie das so referiert haben, wie etwas, was irgendwie so ziemlich toll ist und was irgendwie sein Leben durchzieht. Und irgendwie haben Sie nichts dazu kommentiert. Sie haben das so hingestellt, so wie ein Phänomen beobachtet. Da macht einer diese Unterscheidung, da operiert er so in seinem Werke und Ihnen gefällt das.
Also ich weiß jetzt nicht mehr, was ich auf Seite 55 vor 7 Jahren geschrieben habe. Das Natürliche ist natürlich zur Zeit des Sturm und Drangs das Schlagwort, ne? Gegen das unnatürliche Aristokrat-Feudalistische. Und deswegen ist es erstmal das Unhinterfragte. Aber ich vermute, dass ich eher meinte, dass zumindest der junge Lenz noch starke, auch geschlossene Weltbilder hat, die auch sehr stark theologisch über seinen Vater geprägt sind. Und dann kommt zunehmend die Wahrnehmung, dass dieses natürliche Familienbild, Naturbild, Menschenbild, ich arbeite ganz stark mit dem Begriff der Entstellung, entstellt wird. Da passiert was, das Natürliche, das Schöne oder das Gute wird entstellt. Und das ist ja das, was uns Lenz so interessant macht, die Entstellung des Menschen. Also der Hofmeister, der sich kastriert, ne? Oder die Soldaten, die Entstellung, auch im Sinne von Groteske, das Verzerrte, ne? Das entstellte Gesicht auch.
Sie hatten ja eben dann noch dieses Stichwort mit den Projekten, was ja auch sehr aktuell ist, wie ich überhaupt finde, dieser Lebensstil, das haben wir schon gesagt, sehr aktuell. Und wir kennen ja ein Projekt, das schon lange existiert im Zusammenhang mit den Soldaten, nämlich die Vorstellung, man sollte als spezielle Soldatenbordelle einrichten, damit die bürgerlichen Töchter nicht von den Soldaten vergewaltigt werden. Also das ist dann so ein Projekt. Sie hatten ja schon gesagt, dass er in Moskau eben auch verschiedenste Projekte hat. Vielleicht können Sie davon mal eine schildern und vielleicht kommen wir da auch noch mal auf diese Frage des Grotesken, denn die sind doch alle ergebnislos geblieben, oder?
Ja, weitgehend. Aber das Interessante war, dass alle Projekte, die so abstrus und fantastisch klingen, letztendlich auch von vielen anderen gedacht waren zu dieser Zeit. Er bewegte sich ja auch in Freimaurerkreisen, in philanthropischen Gesellschaften und das, was für uns völlig merkwürdig vorkommt, war in der Zeit, das war ja eine Zeit der Projektemacher und Russland war ein Land für Projektemacher. Sie haben es ja auch erwähnt, dass Katharina oder auch schon Peter der Große solche Erfinder und Ingenieure ins Land holte, weil da viel zu tun war und viele Probleme waren und viele Lösungen zu finden waren. Und Lenz macht die verschiedensten Projekte angefangen, oder was mir jetzt in den Kopf kommt, also Bibel, eine neue Bibelübersetzung, weil die Leute die Bibel nicht mehr verstehen, also natürlich ein ganz wichtiges erzieherisches Projekt. Er sorgt sich um die Wasserversorgung in Moskau. Das heißt, dort gibt es das Problem, dass im Frühling das Überschwemmungen gibt es, aber im Sommer gibt es zu wenig Wasser. Und jetzt ist das Problem, dass die Haushalte Frischwasser brauchen und auch die kleinen Fabriken und Handwerker. Und das ist ein ganz interessantes Projekt, weil er verwandelt im Grunde den Kreml in so eine Art Pumpmaschine, wo also das Wasser soll, der Kreml liegt ja an der Moskwa, das Wasser soll hoch gesogen werden über Vakuumkonstruktionen, so ein Siphonkonstruktionen und soll oben gespeichert werden, um es dann in raren Zeiten wieder weiterfließen zu lassen. Und das sind Projekte, die sind natürlich dilettantisch, mit vielen Zeichnungen, findet man in der Edition auch. Und das Interessante ist, dass sie einen symbolischen Überschuss haben. nämlich, oder so ist meine These, weil man findet im ganzen Moskauer Nachlass überhaupt keinen Niederschlag der Französischen Revolution. Das ist alles so 89, 90. Das ist sehr merkwürdig. Und meine These ist, dass zum Beispiel in diesem hydraulischen Projekt letztendlich auch sowas wie symbolisch eine Revolution verarbeitet wird. Also es gibt Spannungen, es soll etwas kanalisiert werden, der Gedanke, dass da Naturkräfte sind, dass der Kreml als Machtzentrum im Grunde das speichern soll und wenn Bedarf ist, wieder ablassen soll, zum Wohl der Menschen. Also es sollen Kräfte gebündelt werden, damit der Staat das weiterhin kontrolliert und damit es nicht überbordet, das nicht überflutet, die Flut. Symbolik ist eine Revolutionssymbolik. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes ist damit zusammenhängt, weil alles ist bei Lenz immer verbunden, dass diese mangelnde Fähigkeit, eine Arbeitszeitung zu sagen, dafür bin ich nicht zuständig, was ja heutzutage man ja lernt im Beruf zu sagen, bin ich nicht zuständig für, ist ein anderes Projekt eben die Zarenglocke, die heute noch im Kreml zu finden ist oben. Die soll eingeschmolzen werden, weil die ist völlig unnütz. Die ist nämlich in der Gießgrube, liegt die noch zu dieser Zeit. Und die hat einen Sprung, weil die brannte, also nach der Brennung fielen brennende Balken da drauf, dann ist sie gesprungen und dann hat man kaltes Wasser drüber geschüttet und so weiter. Jedenfalls, sie ist unnütz. Und Lenz schlägt jetzt vor, man muss doch diese Glocke einschmelzen, um diese Metalle zu nutzen, um daraus Drucklettern umzuschmelzen. Und das ist natürlich also auch wieder symbolisch so hoch aufgeladen. Also die Glocke heißt auch noch Zarenglocke, kolossale Zarenglocke, eine der größten Glocken in dieser Zeit, völlig unnütz mit wertvollen Metallen. Und Lenz sagt jetzt so ganz naiv, ja, dann lasst uns das doch einschmelzen und dann können wir doch Drucklettern draus machen, dann können wir doch mit diesen Drucklettern eine neue Bibelübersetzung, also drucken, die endlich die Menschen verstehen. So. Und symbolisch ist das im Grunde, wir schmelzen den Zar um in Volksaufklärung. Ne? Und so kommt das Faszinierende, dass es nicht um trockene, merkwürdige Projekte geht, sondern diese symbolische Ebene, die immer zu finden ist. Und das sind jetzt so zwei Beispiele dafür.
Also ich finde wichtig den Satz, es hängt alles immer mit allem zusammen, was die Texte ja dann auch sehr schwierig macht. Ich würde gerne auch mal hier auf Ihr Glossar kommen, weil das ja diese Edition schon auszeichnet. Ich weiß nicht, wie viele der anwesenden Editionen überhaupt benutzen. Es sind meistens viel weniger angesichts der Arbeit, die drinsteckt. Und wir finden also jetzt nach den ganz sorgfältigen und mühsamen Details ein Glossar. Das ist nun auch auf eine merkwürdige Weise sortiert. Da gibt es nämlich Akteure, gut, das kann ich mir noch vorstellen, also Akteure in den Texten, aber das sind zum Beispiel Riesen, Totschläger, Tyrannen, falsche Propheten, Pharisäer, Offiziere, Gelehrte, intolerante Geistliche, Astronomen und Mathematiker. Also da haben Sie wirklich einiges zusammengefasst, wo man sich jetzt erstmal fragt, wer spinnt hier eigentlich? Oder bin ich es oder Lenz oder der Editor? Oder wir haben auch alltagskulturelle Zeichen des Essens, der Medizin oder wir haben Maschinen oder soziale und politische Großordnungen. Also das ist ja schon sehr außergewöhnlich, so etwas überhaupt in einer Edition zu haben. Das wäre die erste Frage, warum oder wie kamen Sie darauf? Und das Zweite, was ist das für ein Ordnungsprinzip?
Ja, also ich kam da drauf, weil mir irgendwann klar wurde, dass diese Moskauer Schriften im Grunde oder unter den Schriften gibt es ein weit verzweigtes symbolisches Netzwerk, von dem ich eben so berichtete. Und dann dachte ich mir, für einen Leser ist das erstmal sehr schwer zu überschauen. Und das ist auch bislang die Erfahrung, dass die Moskauer Schriften befremden, man kann sie nicht einordnen. Und ich wollte einfach den Leser davon profitieren lassen und dachte mir, machen wir auch einfach mal eine symbolische Landkarte im Grunde. Und in der Einleitung zu dem Glossar schreibe ich auch, dass es eine Art Landkarte oder Stadtplan von Moskau, ein symbolischer Stadtplan von Moskau sozusagen, oder Moskau als auch mythologischer Ort, weil diese, ich sag ja, das sind generative Symbole, auch diese Akteure und wo die sich bewegen und so weiter. Und daraus entstehen im Grunde vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Motivverknüpfungen, die man immer wieder variiert findet in den Briefen, in den Gedichten, in den gesellschaftspolitischen Schriften. Und ja, das Ordnungsprinzip mag sehr merkwürdig anmuten. Es ist von mir. Aber das Material ist von Lenz, ne? Und ich habe es von oben nach unten im Grunde, von den größten Ordnungen, Staat, also das Großreich. Es gab eine Faszination bei Lenz für das große Reich, auch so eine Art Faszination für das Imperium. Dann gab es aber zugleich auch die Faszination oder das Engagement für die Stadt, also das Zivile bei Lenz. Und dann das dritte in dieser ersten Ebene ist das Lager, das sind die Tataren, die Mongolen, das Unstete, die Bedrohung auch der Stadt und des Reiches, der Ordnung. Ich habe das, also der Staat ist die Überordnung, ein bisschen von Thomas Mann vielleicht abgeguckt. Die Stadt ist die Ordnung und das Lager der Tataren, das ist die Unordnung. Ne? Und so habe ich versucht, im Grunde solche Schneisen zu schlagen in diesen symbolischen Verknüpfungen.
Ja, das wäre doch vielleicht der Punkt, wo wir auch mal endlich auf die latent vorhandene Theorie überleiten, die ja hier dahinter steckt und in der Dissertation auch.
Ja, Sie sagten ja schon so schrecklich viel Bourdieu und überhaupt nichts von Lenz. Also das zeigt mir, dass Sie wahrscheinlich also nur das Vorwort gelesen haben, weil dann kommt Bourdieu eigentlich nicht mehr so vor. Das Vorwort versucht theoretisch zu, also jetzt von diesem Buch, ne? Wir sprechen ja immer von zwei Büchern, versucht im Grunde zu theoretisch das zu erklären, wie ich jetzt das Genie sozioanalytisch fassen will und nicht eben psychologisch und einmalig genial und so weiter.
Ne? Um Ihnen zu zeigen, dass ich weiter gelesen habe, auf Seite 268 folgende finden Sie drei verschiedene Spalten angeordnet. Da wird so eine Art Steinscher Kulturkalender gezeigt. Da habe ich dann spätestens nicht mehr kapiert, warum es jetzt und was das jetzt irgendwie mit Lenz zu tun hat, weil der kommt da gar nicht vor. Also Sie haben da was kontextualisiert, ja, was ich selber in diesem Buch als Gegenstand komplett verloren habe. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was da kontextualisiert wird. Sie haben aus dem Lenz einen Intellektuellen gemacht, haben ihn dann soziologisch analysiert, damit das sozusagen das Scheitern oder nicht jetzt nicht mehr sozusagen ihre Erzählung bestimmt, ja, sondern also ein Intellektueller, es gibt sozusagen mal ein Scheitern, mal ein Nicht-Scheitern, es geht dauernd darum, dass er sich anpassen will oder nicht anpassen will, dass er integriert wird oder weniger integriert wird, das sind jetzt alles hier so salonsoziologische Vokabeln und nicht weiter terminologisch gestellte Begriffe, aber es wird doch ein Bild gezeigt oder einen Film gezeigt, der mich irgendwie in eine Epoche führt, ins 18. Jahrhundert, die ich in Ihrem Buch überhaupt nicht mehr wiedererkannt habe. Also ich bin jetzt auch kein Fan der Aufklärung oder der Französischen Revolution als solcher. Ich feiere das auch nicht wie hehre Begriffe, die uns irgendwie quasi sonntagspredigtartig in den Vorlesungen entgegenschallen sollen. Aber sie kommen ja bei Ihnen nur gar nicht vor. Also da kommt weder irgendwie eine Geschichte vor, die aus Ereignissen besteht, noch kommen irgendwelche Strukturen vor, die mich irgendwie ein bisschen weiter von irgendwelchen Fürstenhöfen entfernt, auch in der Gesellschaft mich orientieren lassen. Also ich fand das dann doch erstaunlich wenig fesselnd.
Ich kann das jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil zum Beispiel auch die drei Spalten, die Sie nicht erkannt haben, das sind ganz normale Aufstellungen, was passiert, als Katharina an die Macht kommt, der Thronfolger Pavel, was verändert sich im Politischen, wann beginnt der Türkenkrieg, also durch und durch alles, das sind normale geschichtliche Kontexte, wo Bourdieu überhaupt keine Rolle spielt. Also das ist jetzt im dritten Teil, um überhaupt erstmal dem deutschen Leser klarzumachen, in welchen historischen Kontexten, also ganz klassisch sozialgeschichtlich, würde ich sagen. Was Bourdieu angeht, versuche ich im Grunde mit dem Konzept des Feldes von Bourdieu zu arbeiten, was im Grunde ganz simpel gesagt meint, dass Positionen oder Akteure nicht einzeln dastehen, sondern immer in Relationen, sich immer abgrenzen. Also sie werden erst sichtbar in Abgrenzung zu anderen, ob sie es wollen oder nicht, ne? Und nicht an sich sichtbar. Und jetzt, das ist schon mal so ein Instrument, um nicht so immer das Genie an sich so. Ne?
Und das Wollen geht auch gleich mit Flöten. Ich brauche mich ja damit nicht zu beschäftigen.
Wie bitte?
Das Wollen geht auch gleich mit Flöten. Sie haben eben gerade richtig gesagt, ob sie wollen oder nicht. Eine soziologische Analyse legt darauf keinen Wert, zu wissen, ob die Leute es wollen oder nicht, sondern sie werden aus ihren Verhältnissen heraus begriffen.
Ja, das sind die gesellschaftlichen Kräfte, die unverfügbar sind dem einzelnen Individuum.
Aber wenn ich das jetzt in der Literatur übertrage und auf so jemanden wie Lenz, dann verliere ich diesen Gegenstand noch, bevor ich ihn gehabt habe. Weil Sie machen am Anfang eine kurze sozusagen Verbeugung vor der Literaturwissenschaft und sagen, das ist alles sozusagen relativ unzureichend, wie der Lenz da durch einige Klischees aufgefasst wird. Und Frau Albert hat das eingangs diese Geste auch nochmal wiederholt. Aber mir reicht das ehrlich gesagt nicht. Ich finde, in diesem Buch ist keine Spannung drin. Das meinte ich mit diesem Fesselnden. Ist keine Spannung drin, weil der Lenz selber nicht Ihnen irgendwie zum Problem wird. Sondern der wird ihnen immer nur zum Fall. Also ihre Soziologie ist sehr sozusagen eben dieses Tabellarische, das ist unargumentativ, das ist einfach sozusagen kartografiert, aber ich mache eine Karte über ein Land, von dem mir kein Mensch irgendwo in diesem Buch sagt, warum ich mich dafür interessieren soll. Jetzt habe ich es aber ganz auf die Spitze gebracht.
Es folgt eine Rezension aus berufenem Munde, ja.
Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil weil die ersten zwei Teile des Buches in die Dramen reingehen und überhaupt, also diese Tabellen, die Sie nannten, ist nur eine ganz kurze Übersicht des dritten Teils, um einzuführen in den Moskauer Teil.
Ja gut, aber in die Dramen reingehen, da würde ich jetzt mal widersprechen. Also ich meine, auch wenn das Publikum vielleicht bei diesem Streit jetzt wenig profitiert, aber wenn Sie von diesen, Sie haben da dieses Zitat, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo es herkommt, ich bin jetzt auch kein Literaturwissenschaftler, von diesen rostigen Schwertern oder rostigen Waffen. Ich kann Ihnen gleich die Seite noch raussuchen, das habe ich jetzt nicht auswendig drauf oder so weiter. Das ist so eine Metapher und da haben Sie noch so ein paar Metaphern, die holen Sie aus irgendwelchen Dialogen heraus, aus dem Stück und zitieren das sozusagen leitbildartig. Ja? Und philosophieren dann so ein bisschen oder soziologisieren dann so ein bisschen herum, was man damit dann meint und dass der Lenz damit schon sozusagen von Waffen spricht, die nicht mehr anwendbar sind oder Schartige sind es irgendwie und so weiter. Also es gibt kaum mit Ach und Krach eine Titelangabe von diesem Stück. Es gibt keine Andeutung, worum es darum geht. Es gibt keine Nacherzählung. Es gibt sozusagen für den traditionell literaturwissenschaftlichen Lenz-Vorurteil behafteten neugierigen Menschen keine sozusagen Rettung vor ihrer soziologischen Analyse. Die wuchert da sozusagen diese traditionelle Erzählung richtig tot. So eine Art Efeu.
Ich ergreife mal die Gegenposition bzw. kontextualisiere das Problem. Es ist ja in der Tat auch gegenüber Bourdieu der Vorwurf gemacht worden, dass der die Ästhetik vernachlässigt, dass er halt nur diese Stellungsspiele nachspielt und die Realanalysen oder Textanalysen von Bourdieu sind in der Tat auch nicht sonderlich originell. Also ich denke, wir sollten darüber sprechen, um ein wenig auch die Dynamik jetzt hier rauszunehmen. Ist das so oder sind ästhetische Phänomene für Sie greifbar als Symbolsysteme? Das kam ja eben vor. Oder sehen Sie einen Eigenwert auch von Ästhetischem oder ist es in der Tat der große soziologische Überbau?
Nein, also das Ästhetische kriegt schon seinen Eigenwert, verstanden als eine Art Positionsname, die über das Ästhetische kommt. Also im Sinne, warum thematisiert Lenz das, was er thematisiert und nicht etwas anderes? Und wie macht er das? Und da kommen ja die ganzen ästhetischen Mittel rein, also die Sprache, die er verwendet, die Brechungen. Also Lenz ist ja bekannt für die, man hat jetzt also den Begriff der offenen Form, die offene Dramenform. Ne? Warum macht er jetzt nicht geschlossene, in sich geschlossene, wohl gefügte Dramen. Und das ist, da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch, keinen Einspruch. Da gehe ich ganz normal literaturwissenschaftlich ran, untersuche die, die Formsprache, die, das Literarische. Gehe dann aber, wenn ich diese Ergebnisse habe, weiter und frage, warum macht er das jetzt so? Und da kommt natürlich dann das Spiel ins Spiel eben, dass er nicht aus sich alles selbst heraus schöpft, sondern ja, mit Bourdieu gesagt, in einem Feld ist und für bestimmte, also Bourdieu sagt, im literarischen Feld geht es meistens darum, um die legitime Definition des Literarischen. Ne? Und die Sturm und Dränger kämpfen im Grunde um eine neue Definition, was ist legitimerweise literarisch. Und das kann man sehr gut verbinden mit ästhetischen Analysen, also das hab ich nie so als Problem gesehen.
Das ist ja gerade mein Punkt. Das ist gerade mein Punkt, dass Sie kein Problem sehen. Sie verbinden da was. Ja? Sie verbinden die klassische Rede vom Sturm und Drang, die Sie niemals irgendwo jemals in Frage ziehen, ganz einfach mit einer soziologischen Analyse, weil die ganz gut passt. Was ich finde, die Pointe Ihres Buches ist, ist, dass der Lenz als Intellektueller erscheint. Der Dichter sozusagen und sein Einsatz wird in dem, was er, wenn ich so will, mal außerhalb der Dichtung formuliert, das ist ja auch dann insbesondere später, diese verrückten Projekte oder sowas, das können Sie mit Ihrer Analyse binden an das, was er in der Dichtung formuliert. Das wird dadurch, dass Sie den Fokus auf die gesellschaftlichen Implikationen einerseits im Werk und andererseits auf die gesellschaftlichen Reperkussionen, auf die Auswirkungen andererseits vom Werk her, legen, wird das klar. So hätte ich mir jetzt übrigens die Antwort auf meine Frage vorgestellt. Aber diese Analyse ist aber trotzdem behaftet von einer gewissen grundständigen Langweiligkeit, weil sie dem Dichter nichts zutraut, außer das, was ein, in Anführungszeichen, im Sturm und Drang wohl und richtig und zureichend und sozusagen hebbar verorteter Dichter wohl macht. Das heißt, also ich merke bei Ihnen zwar ein gewisses Ungenügen an einer rein literarischen, literaturhistorischen Reformulierung eines Menschen, dem man offensichtlich damit nicht komplett gerecht wird. Und natürlich gerade haben Sie da auch recht damit, gerade im Anblick, im Hinblick darauf, dass Sie ja einen ganzen Teil des Werkes entdeckt haben, der sozusagen eigentlich nur noch als Verfallserscheinung gewertet werden kann, wenn man sozusagen diesen als früh verblühten und dann verblödeten Dichter irgendwie wertet. Und um diesen Gesichtspunkt nicht einnehmen zu müssen, haben Sie sehr klug eine andere Taktik gewählt. Ja? Aber warum geben Sie nicht einfach zu, es ist doch gar kein Schade zu sagen, dass man den Dichter selber in eine gewisse Langweiligkeit drängelt, wenn man ihn sozusagen als Intellektuellen entschärft. Ja, Voltaire kann man auch sehr gut langweilig machen, indem man ihn als Intellektuellen entschärft. In der ganzen DDR-Literaturwissenschaft zum Beispiel kommt der Voltaire immer als dieser wunderbare Kämpfer für bürgerliche Aufklärung und Gleichberechtigung der Religionen vor und ist total langweilig, ist in seiner ganzen Dichtung, auch in seinem ganzen Problem, er war ja angeblich ein schlechter Dichter, überhaupt nicht mehr präsent. Und so geht es mir bei Ihnen auch.
Ja, also das Kriterium langweilig, das kenne ich ja von Reich-Ranitzky, das ist jetzt sehr subjektiv langweilig und ich glaube, es trifft überhaupt nicht zu, dass also Sie unterstellen im Grunde, dass ich Lenz so vereindeutige, ne? Also dass er im Grunde das macht, was wir schon immer wussten und ich mache jetzt so einen soziologischen Überbau, weil jetzt verstehe ich langsam Ihre Lektüre. Also